Ja, also das Motto, was mich eigentlich immer so begleitet hatte, ist, dass Small Steps towards Big Goals to Reach Dreams.
Liebes Team, ich hoffe, ihr habt euren Wetsuit und eure Sonnenbrille dabei, weil heute nehme ich euch einmal mehr mit in die Welt des Surfens. Unser neues Teammember hat auf dem Wasser so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann und hat sich dann gleich doppelt selbstständig gemacht. Einerseits mit einer Company, die Rapid Surfboards herstellt. Rapid Surfen ist das auf den stehenden Wellen. Und andererseits mit Keynote Speaking. Sie ist also ganz breit aufgestellt, hat alles selber aufgebaut. Dafür schon mal Riesenrespekt. Und es gibt noch einen Fun Fact. Sie hat nämlich verhältnismäßig spät erst mit dem Surfen angefangen. Mit 20 Jahren. Deshalb möchte sie mit ihrer Story inspirieren. Man kann nämlich alles schaffen, wenn man sich nur reinhängt. Und in diesem Sinne jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte von Valeska Schneider.
Einfach immer so, ja, eigentlich um Träume geht und die aber immer so erreichbar klingen. Und wenn man sich das aber runterbricht in kleinere Schritte und immer die kleinen Ziele feiert, dann hat man eigentlich während dem ganzen Prozess schon die ganze Zeit Partys
Schön.
und kommt seinen Träumen näher.
Partys klingen immer gut. Meine Stimme klingt auch vielleicht noch ein bisschen nach Party. Wir waren gestern, ich habe schon erzählt, in Berlin haben wir auf den Aufstieg von Victoria Berlin angestoßen. Das ist ein richtig schönes Motto, Valeska. Hast du dir das irgendwie selber sozusagen überlegt? Ist dir das irgendwo über den Weg gelaufen oder wie hast du das integriert bei dir?
Ich glaube, es kam irgendwie mal im Prozess vom Training von meiner Mom. So, da hat sie mir das einfach, wo ich dann, ich weiß nicht, ob ich mal irgendwo frustriert war oder so. Und dann hat sie mir das gesagt. Und ja, irgendwie habe ich das so im Kopf behalten. Und das war dann irgendwie echt immer so mein Motto. Und dann habe ich auch irgendwie immer mehr gemerkt, also wenn du dann auch so ein bisschen rückblickend, hey, krass, was habe ich denn jetzt eigentlich schon erreicht? Ja, und dann einfach immer mehr in dieses, hey, das habe ich alles schon abgehakt. Und ich habe dann auch angefangen, mein Training so zu strukturieren. Also wirklich mir ein großes Ziel. Ich hatte so ein ganzes Notizbuch, wo ich immer mit Hand reingeschrieben habe. So ganz vorne war so das große Goal. Dann habe ich mir das in so.
Was war das große Goal?
Das große Goal war damals. Also das war so ein Zeitpunkt, da war ich nicht mehr im Nationalteam. Damit war auch irgendwie so gerade die Olympia, ja, Teilnahme für mich irgendwie nicht mehr, stand nicht mehr zur Debatte. Aber während den Olympischen Spielen sollte auf so einer stehenden Welle in Tokio auch noch so ein Wettkampf ausgerichtet werden und den wollte ich gewinnen. Und ja, das hat dann letztendlich hat's alles über den Haufen geworfen, weil Corona dazwischen kam, dieser Zeitwettkampf nicht stattgefunden hat und so. Aber ja, dann, genau.
Das war die große Vision, die du aufgeschrieben hattest damals. Und dann, wie bist du daran gekommen?
Ja, also ich habe dann angefangen, also weil das war so ein Prozess, also ich war davor im Nationalteam und hauptsächlich mehr trainieren und dann kamen einige Frauen mit doppelter Staatsbürgerschaft ins deutsche Team und dann war ich erstmal nur noch auf der Ersatzbank. Und ja, dann habe ich angefangen, eben mich aufs Rapid Surfen ein bisschen zu fokussieren, wurde da eingeladen auf den Wettkampf. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, mache ich das. Und meine Sponsoren fanden es auch mega cool. Und dann, ja, dann stand das Training auf Rapid Surfen kannst du viel mehr strukturieren als im Meer, weil es ist irgendwie viel planbarer. Du kannst immer dein Handy aufstellen, dich mitfilmen und dann danach alle Bewegungen genauestens analysieren. Das geht im Meer nicht so gut. Und ja, und dann habe ich angefangen, es wirklich so, okay, welche Tricks will ich lernen, bis zu welchem Contest, welche Manöver, ja, und dann habe ich das immer so weiter runtergebrochen in jeden Tag, was ich da trainiert habe, wirklich mehr, okay, heute arbeite ich an dem Manöver. Ja, und so bin ich dann den Tricks und Manövern immer näher gekommen oder sind immer besser geworden. Und dann habe ich auch angefangen, die in den Wettkämpfen abzuliefern und dann auch irgendwann die Wettkämpfe zu gewinnen.
Ja, geil. Also du hast gesagt, dann das große Ziel hat sozusagen gar nicht mehr stattgefunden. Aber ich glaube,
auf dem Weg dahin, so wie du es beschrieben hast, hat man ja so viele Learnings und wie krass, das dann am Ende zu betrachten, so okay, das Ziel war eigentlich zu groß oder hat sich unheimlich angefühlt beim ersten Hinschauen, aber wenn man es runterbricht, dann geht's schon.
Ja, ja, und dann kam auch kamen andere Ziele. Dann habe ich es immer wieder so angepasst. Irgendwie deutsche Meisterschaften gewinnen, irgendwie also im Rapid Surfen oder auf gewisse Wettkämpfe fahren oder gewisse Tricks zu lernen, weil man muss auch immer mit dem Ziele setzen immer ein bisschen aufpassen, was kann man selbst kontrollieren und was nicht. Und wenn du zu viele Sachen außer deiner Kontrolle hast, dann wird es auch frustrierend, weil dann, ja, man muss sich einfach Ziele setzen, die man, wo man sehr viel eigene Kontrolle hat. Und bei Tricks lernen ist es halt, und diese Tricks dann auch in den Wettkämpfen zu stehen, das ist dann auch das, was man dann selber unter Kontrolle hat und wo dann auch sehr das Mindset anfängt mitzuspielen.
Und über Mindset sprechen wir hoffentlich auch in den nächsten Minuten noch ein bisschen. Jetzt darfst du dich aber erstmal, liebe Valeska, vorstellen, so wie alle meine Team-Members, so wie wir uns hier nennen. Und zwar wie, ich sage immer, wie auf so einer FIFA-Karte. Da steht ja immer, welche Skills und wie schnell und wie stark und so. Ist nicht so wichtig, wie schnell du denkst, du bist, sondern wie auf so einer Quartettkarte oder auf einem Steckbrief. Was müssen wir über Valeska Schneider wissen?
Ja, also ich bin 33, ich komme aus der Nähe von München, aus Starnberg, da bin ich geboren und aufgewachsen, auch zur Schule gegangen und habe mit dem Surfen tatsächlich erst mit 20 angefangen, während einer Weltreise in Australien, in so einem ganz klassischen Surfkurs. Und da hat mich das Surffieber gepackt und dann habe ich es mit ganz, ganz viel Training irgendwann ins Nationalteam geschafft, war 2 Jahre auf der WM dabei, die ISA World Surfing Games, was so für mich so die größten Achievements im Meersurfen war. Und habe dann eben den Switch gemacht zum Rapid Surfen und habe da auch Titel, Deutsche Meisterschaften, ja, Continental Surf Cup gewonnen, also wirklich Rapid Surf League gewonnen, also irgendwie alles, was man irgendwie gewinnen kann, mal gewonnen. Ich bin Gründerin einer eigenen Surfboard-Marke, die spezialisiert ist auf eben so stehende Wellen und Wavepools und bin auch Keynote-Speakerin, also irgendwie alles, was so unternehmerisch tätig, es kommen immer neue Projekte.
Sehr breit aufgestellt. Ja. Und vielleicht können wir nochmal anfangen, wie das Ganze begann, weil auch deine Speaker-Tätigkeiten und offensichtlich dein Unternehmen, das hängt alles mit diesem Surfen zusammen. Und das ist schon crazy, wenn man sich überlegt, dass du mit 20 angefangen hast. Weil ich weiß selber noch, Hockey gespielt 100 Jahre, aber mit 7 angefangen oder mit 6 sogar. Und dann ist das so ein ganz unterbewusster Lernprozess, ja. Man hat keine Angst, man macht einfach nach, was einem vorgemacht wird und man checkt gar nicht, wie man die nächsten Skill-Levels erreicht. Und jeder, der zuhört, weiß ja sicher auch noch, wie man sich mit 20 gefühlt hat. Du bist, keine Ahnung, in deinem Kopf, du bist nicht mehr so fit oder du kennst eben bestimmte Bewegungen nicht, dein Körper ist noch nicht ready. Die Arbeit, die man dann reinstecken muss, um richtig gut zu werden, ist viel krasser und viel größer. Nimm uns mal mit auf deine Reise.
Ja, also ich war eigentlich auch während Kindheit und Jugend immer super sportlich, auch hatte Sportleistungskurs, habe Voltigieren gemacht, also
crazy.
Akrobatik auf einem galoppierenden Pferd, was mir sehr viel, also ich glaube so eine Grundbasis an Körperspannung, an Körperbeherrschung, an auch im Leistungssport hatten wir auch Schwimmen im Leistungskurs im Abi. Und genau, und dann als ich dann mit 20 angefangen habe, ich glaube, da war schon so eine Grundbasis, Balance, Fitness, das war schon alles da und die Sportlichkeit. Und und dann war bestimmt auch ein gewisses Talent mit dabei, aber ich war schon auch wirklich super viel im Wasser, weil beim Surfen eben auch mehr das dazu kommt, dieses Wellenlesen, so welche Welle paddel ich an, welche nicht. Und ja, ich war am Anfang direkt 6 Monate in diesem Surfcamp. Also der erste Monat war so Academy, wo wir auch so richtig Training hatten mit Theorie und Videoanalyse und Fitness. Krass. So. Und dann nach einem Monat bin ich dann einfach dort geblieben, habe für Kosmologie gearbeitet, weil ich mir diese Academy nicht länger leisten konnte. Und ja, aber war dann halt immer da und jeden Tag im Wasser, egal ob die Wellen jetzt gut oder schlecht waren. Und habe eigentlich mir immer Coaching geholt, was auch im Surfen nicht so üblich ist. Also viele machen ihren ersten Surfkurs und dann gehen die so auf eigene Faust.
Stimmt.
Und das kommt jetzt erst in den letzten Jahren. Gibt es auch so Surfcamps, die für Intermediate-Surfer oder Weil du hattest immer so die Surfcamps für die kompletten Anfänger oder dann so wirklich Profi-Coaches. Und das, was die da in dem Surfcamp in Australien hatten, war sehr unique. Ja, und dann habe ich auch, als ich zurück in Europa war, immer wieder mit Coaches gearbeitet. Und ja, habe super viel Zeit und Geld investiert, habe dann in München studiert, aber war während den Semesterferien immer mehr oder habe mal während dem Semester mal so 4 Wochen freigenommen.
Was man halt macht.
Genau, genau. War irgendwie am Meer, habe da trainiert und und irgendwie mit Praktika verbunden oder irgendwie mit Minijobs dort. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen, habe nur noch gefühlt in der Bib gelebt, für die Prüfungen gelernt und nach der letzten Prüfung war ich direkt wieder weg. Ja, und das, dieses Training, und ich habe das dann auch immer kombiniert. Ich glaube, was auch ein Vorteil war, eben nicht immer mehr gewesen zu sein, sondern immer diese Phasen, auch wo ich dann wieder hier war. Mhm. Viel geschwommen, viel. Ich habe dann auch mit einem Surfskate angefangen, was so ein Skateboard ist, wo du so Surfmanöver imitieren kannst. Das hat mir also dieses Trockentraining, und dann ging es auch eigentlich los, wo diese stehenden Wellen überhaupt kommerzieller auch gab. Mhm. Und wo ich dann einfach gemerkt habe, boah, das ist auch voll das Trainingstool, um besser zu werden im Meer, weil davor, ja, du verbringst so viel Zeit im Meer, aber wie viel verbringst du eigentlich stehend auf der Welle? Mhm. Weil du ja so viel paddelst und erstmal die Wellen suchst. Und ja, genau. Und dann habe ich es irgendwann, im ersten Jahr habe ich sogar schon meine ersten deutschen Meisterschaften mitgemacht.
Krass, also, ja.
Das ist ein Wettkampf, der ist offen, also jeder kann da mitmachen. Mhm. Ich war immer schon so ein Wettkampftyp. Ich finde das irgendwie, dieses Wettkampfsetting cool. Ich mag die Vibes, wenn du da in deinem Trikot bist und so. Und dann habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Der erste lief unglaublich schlecht. Mhm. Aber irgendwie, jeder Wettkampf hat mich so weiter motiviert, noch besser zu werden. Und dann war ich irgendwann in der Rangliste die erste in Deutschland und war somit qualifiziert fürs deutsche Nationalteam.
Und ist das automatisch?
Damals war die Regelung so, mhm, dass du über die Rang, also der deutsche Meister oder deutsche Meisterin und die Ranglistenerste hatten dann einen Platz. So war damals die Regelung. Das war auch noch ganz am Anfang, wo es dann olympisch wurde. Mittlerweile ist dieser Talente,
die Auswahl
ist viel spezifischer. Du musst immer in Trainingslager, musst Leistung auch auf internationalen Wettkämpfen zeigen. Aber damals war das nicht so. Mhm. Das war ganz am Anfang. Und dann war ich im Nationalteam 2 Jahre.
Okay.
Genau. Und da fing es dann auch an. Da war ich dann auch mit dem Master fertig. Also ich bin dann zum Master erstmal noch mal nach Australien gegangen. Das hat mir auch noch mal voll den Push gegeben, weil ich halt auch wirklich super viel dann surfen konnte.
Das ist schon schlau kombiniert immer.
Ja, ja, ja. Und dann, ich hatte damals sogar auch ein Stipendium bekommen für ein Semester, was halt mega cool war. So, und dann, dann war der Master fertig. Und dann dachte ich, ja, ich mache noch den Sommer jetzt Wettkämpfer, versuche noch mal Leistung zu bringen, um noch mal zurück ins Nationalteam ich weiß gar nicht mehr. Ja, jedenfalls kam dann da die DKB auf mich zu und war mein erster Hauptsponsor und hat mir einen Hauptsponsorvertrag angeboten. Und dann war ich so, okay, ja gut, dann mache ich das jetzt erstmal Vollzeit, weil das war damals noch so gar nicht so real, dass ich das dann nach dem Master einfach weitermachen und damit Geld verdienen kann.
Das wollte ich dich auch noch fragen, weil von dem Moment, an dem du es im Urlaub mal gemacht hast, zum Gefühl, ich finde es so cool, dass ich wirklich meine ganze Zeit rein investieren möchte und ich, also meins nicht negativ, aber so eine Obsession, so eine, wie heißt das auf Deutsch, eine Besessenheit entwickelst, hin zu dem Switch, okay, das ist jetzt wirklich mein Job, ist ja ein Riesenschritt. Und ich habe gehört, irgendwo du wolltest eigentlich Chirurgin werden, aber das hast du dann nicht studiert, oder? Weil Bachelor Master klingt nicht nach Medizin.
Nee. Genau, der Traum von Medizin hat eigentlich aufgehört nach meiner ersten Welle. Mhm. Die erste Welle im Surfcamp, weil ich habe mich direkt in diesen Sport so verliebt und war so, ich will das weitermachen. Und für mich war irgendwie so, okay, das ist ja niemals vereinbar mit dem Medizinstudium. Und es war auch erstmal noch gar nicht klar, ob ich überhaupt, also ich, vom Schnitt her wäre es in Deutschland sehr, sehr schwierig oder unmöglich gewesen. Ich hätte vielleicht nach Osteuropa gehen müssen. Und irgendwie war das alles so, ja, irgendwie war dann so, okay, Surfen, Fokus, und ich nehme dann den Studienplatz, wo ich jetzt auch direkt reinkomme. Mhm. Und
was war das dann?
Sportwissenschaften, also an der TU in München. Genau, und da waren viele Inhalte, waren schon auch, die mich eh interessiert haben, jetzt vom medizinischen Teil, Anatomie, Biochemie, so die ganzen Sachen, die waren inhaltlich, was mir sehr gefallen hat. Ich wusste auch damals aber noch nicht, wo ich genau hin will. Ich hatte nach dem Bachelor, hatte ich nochmal so, oh, soll ich vielleicht doch Medizin noch drauf machen? Mhm. Aber ja, dann kamen immer wieder Phasen, wo es im Surfen wieder besser lief. Und ja, deswegen war dann einfach der Surf-Fokus. Und da war, ich würde schon sagen, das war auch eine Art Besessenheit, weil wirklich, also ich glaube, das ist aber für viele Surfer, auch die, die es nicht professionell machen, weil Surfen einfach dich so einnimmt, auch im Lifestyle her, auch deine Urlaube sind plötzlich ganz anders. Es ist viel mehr ausgerichtet, immer die Suche nach diesen perfekten Wellen. So, du fährst super viel im Auto rum, wenn du irgendwo bist, um die guten Bedingungen zu finden. An welchem Strand laufen die Wellen gut? Ja, das ist so, das ist auch für jemand, der es nicht professionell macht, also sehr einnehmend. Und deswegen hat Surfen auch, also weil Surfen einfach dieses Gefühl, wenn du da so eine Welle erwischt und dann die anfängt, dich zu tragen und du einfach da auf dieser Welle gleitest, das ist irgendwie so, ja, total unbeschreiblich. Und das ist auch egal, wie gut du bist. Also dieses Gefühl merkst du schon von deiner ersten Welle, wenn dich das mal anfängt zu pushen. Mhm. Und daher glaube ich auch, kommt dass dieser Sport so süchtig macht und die Leute sich so sehr darauf fokussieren, auch jetzt profimäßig oder einfach nur hobbymäßig.
Wieder fast forward, zurück nach Australien, zurück zu dem Moment, in dem die DKB dich anruft. Hattest du das gepusht oder kam das wirklich aus dem Nichts?
Ja, ich habe schon angefangen, Instagram zu machen, paar Jahre vorher. Und auch so, ja, kleine Sponsoren. Ich war dann auch irgendwann bei Rip Curl, aber das war halt Neoprenanzüge, Bikinis, ein paar Klamotten, also alles so Produktsponsoring.
Aber nichts, was deine Miete bezahlen würde.
Genau, genau. Und da ich hatte schon vor, irgendwie mein Instagram weiter aufzubauen, aber so wirklich die Vorstellung, dass wirklich die Sponsorendeals oder die Kooperationsdeals dann so groß waren, das war irgendwie außerhalb von meiner Vorstellung, weil da das ja auch erst angefangen hat mit diesen Influencern und so.
Also mit diesen.
Ja, genau. Also bin ich ja auch irgendwo selber. Ja, klar. Und deswegen war das jetzt irgendwie nicht, wo ich als Kind von geträumt habe oder irgendwelche großen Vorbilder hatte, weil in Deutschland gab es jetzt keine Frau, die das irgendwie, oder auch keinen Mann, der das wirklich so gemacht hat. Und es gab vor allem nicht jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen und auch also diese Verbindung zu der Kultur hat. Viele von den Surfern, die im deutschen Team sind, die haben schon Verbindung zu Deutschland, aber die sind eigentlich alle am Meer aufgewachsen. Und
teilweise an der Ostsee.
Genau, teilweise sprechen sie ja auch nicht Deutsch. Also manche sprechen schon Deutsch, und weil die auch zweisprachig dann erzogen wurden und so oder auf eine deutsche Schule gegangen sind. Also ich gefühlt hatte ich jetzt niemand so als Vorbild, wo ich denke, so, okay, der hat das oder die hat das auch so gemacht. Und deswegen war es so, auch mit Olympia, das war auch, also es gibt ja, also war ja für keinen Surfer irgendwie ein Traum als Kind, weil es halt nie olympische Disziplin war.
Ja.
Und erst 2016 wurde das ja erst überhaupt in die Debatte gebracht, dass Surfen jetzt olympische Disziplin ist. Und da fing das dann ja auch alles erst an, wo dann auch die Strukturen viel professioneller wurden. Also im Verband hat sich da auch ganz viel getan. Am Anfang war das halt irgendwie so ein Verband.
Spaßveranstaltung.
Genau, und diese deutsche Meisterschaft. Und da sind schon immer wieder welche zu der ISA gefahren. Aber es war irgendwie nie so wirklich so ein Professionalitätscharakter. Mhm. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren super viel getan. Und auch, ja, das Training wurde viel professioneller, die Strukturen. Ist schön.
Geht halt auch, weil jetzt eben viel mehr dieser stehenden Wellen aufploppen. Also wir wohnen jetzt hier in München, wir sitzen hier, by the way, im Herrschaftszeiten. Shoutouts an Mietja nochmal. draußen ist diese neue Welle gebaut worden, vor einem Jahr eröffnet?
Ja, im August. Ja, Surftown Muck, ja.
Genau. Und vielleicht kannst du uns, bevor wir da nochmal in das ganze Thema, was es überhaupt bedeutet, Rapid Surfing zu machen, aber nochmal erklären, was ist der Unterschied zwischen Welle und Rapid?
Genau, also eine Rapid-Welle ist eigentlich, also nach dem Vorbild vom Eisbach, eine Flusswelle eigentlich. Also es ist eine stehende Welle, die eigentlich in so fließenden Gewässern durch gewisse Rampen, durch ein Gefälle entsteht eine stehende Welle, wo du hin und her fahren kannst. daraus hat sich dann Citywave damals, also das war der erste künstliche Wellenhersteller, auch eben diese Wellen, sowas jetzt in der Jochen-Schweiz Arena, das Wellenwerk in Berlin, also die Wellen gibt es jetzt immer mehr. Und dann, was jetzt aber Surftown ist, das ist keine stehende Welle.
Stimmt.
Das ist eine laufende Welle, die viel näher noch ans Meer dran kommt.
Ja, ist es.
Und die stehende Welle ist einfach, das Wasser fließt über so einen Hügel und du fährst da drauf hin und her. Mhm. Du kannst schon sehr ähnliche Manöver machen von den Carves, aber sie wirft halt nicht vorne drüber.
Falsch rum, ja.
Also das Wasser fließt schon in die gleiche Richtung, aber es wirft nicht oben drüber, sondern es fließt nach hinten weiter. Und dadurch, dass es nicht nach vorne wirft, hast du jetzt auch, man nennt das so Lippe, in der Welle, was mit der man die dann gegen dich pusht, also wo das Board dagegen fährst und richtig Druck hast und nochmal richtig irgendwie Manöver machen kannst, fällt da weg. Du kannst nicht ganz so vertikal surfen. Das ist schon ein bisschen eine andere Disziplin, eine andere Sportart, ist auch ein bisschen tricklastiger, aber und du kannst aber dich schon auch sehr verbessern, zum Beispiel auf dieser stehenden Welle fürs Ocean Surfen. Also es hat schon Parallelen. Mhm. Und mir persönlich hat es mega geholfen, auch im Meer besser zu werden. Und genau deswegen ist da der Unterschied. Und dann die Welle in Surftown ist einfach nach dem Vorbild vom Meer. Und da kommt halt noch dazu, dass du anpaddeln musst, auf die Füße springen musst. Das ist nochmal so ein bisschen herausfordernder. Auf der stehenden Welle ist es super einfach. Also das sagen mir auch immer viele, boah, ich kann das ja nicht und ich muss ja gut surfen können, um die stehende Welle auszuprobieren. Aber das ist eigentlich super anfängerfreundlich, weil du direkt auf dem Brett stehst. Das ist erstmal so ein bisschen Balance, aber du kommst super schnell ins Fahren. Und wirklich die Fortschritte, die du machst, sind so schnell, viel schneller als im Meer. Das im Meer kann es richtig frustrierend sein. Mhm. Weil es halt du immer an diesen Faktor Natur gebunden bist.
Kontrolle hast du vorhin mal angesprochen, da hast du halt keine.
Genau, da musst du wirklich lernen, dich konstant anzupassen. Und aus diesem, ich habe jetzt einen fixen Plan und ich will jetzt hier und die Welle und so, das ist super schwierig. Also da muss man sich eigentlich komplett lösen und man lernt so richtig ins Loslassen zu kommen und ins Anpassen, als sich immer an einen fixen Plan halten zu wollen.
So spannend eigentlich, ne? Weil unser ganzes Leben ist eigentlich darauf aufgebaut, dass man sich einen Plan macht und dann eigentlich auch dein Motto, so wie wir angefangen haben, kleine Schritte irgendwie zurechtlegt, die man machen kann, um das Ziel zu erreichen. Und da kriegen wir auch gerade wieder den Bogen zum Thema Mindset. Wie gehst du daran, dass du eben nicht so frustriert wirst, dass du dann im Zweifel auch komplett zumachst und gar nichts mehr klappt, sondern dass du so genau die richtige Balance zwischen Kontrolle loslassen und einlassen und aber irgendwie trotzdem irgendeine Idee, die du hattest, als du aufs Board gestiegen bist, wie du das zusammenbringst.
Ich glaube, gerade das zu embracen oder wie sagt man, also einfach diesen...
Umarmen, ich weiß nicht, aber embracen geht schon.
einfach dann so, okay, ich passe mich an und alles, was ich bekomme, feiere ich sozusagen und nehme das an und mach das Beste daraus und lob mich dann dafür, was ich halt aus dieser Situation gemacht habe. Und eben trotzdem wieder in kleine Schritte und dann auch wieder immer zurückzublicken, okay, wie sehr habe ich mich verbessert? Oder dann eben in dieses Resetten zu gehen, okay, in die Akzeptanz eigentlich letztendlich, okay, heute läuft's einfach nicht. Heute kommt einfach keine Welle zu mir, die ich gut surfe. Und dann einfach so ein bisschen in die Akzeptanz zu kommen und das Lernen, damit umzugehen. Weil eben gerade bei den Sachen, wo du keine Kontrolle hast, wenn du eben versuchst, die Sachen zu kontrollieren, wo du keine Kontrolle hast, dann wirst du frustriert. Und wenn du da genau diese Balance findest zwischen, okay, das, was kann ich kontrollieren, da gebe ich den Fokus drauf, sozusagen auf meine, was muss ich da besser machen oder was hat nicht geklappt und dann und dann zu reflektieren. Und das andere ist eben, okay, was kann ich denn eigentlich gar nicht kontrollieren? Was muss ich jetzt einfach so annehmen? Und und dann ist es einfacher. Es ist nicht immer easy. Und ich komme natürlich auch in Situationen, wo ich sehr frustriert bin. Aber wenn du dich dann da manchmal rausnimmst und in die Metaebene gehst und so schaust, okay, um was geht's hier eigentlich gerade? dann kommt man auch, und auch mit den Jahren wird man halt immer gelassener und sich auch eben zu gucken, okay, was will ich eigentlich hier, also was ist mein Ziel von dem Ganzen? Und es ist nicht einfach so, dass ich einmal super gerne surfe und super gerne da draußen im Meer bin.
Ich würde sagen, was ist denn das Ziel vom Ganzen?
Genau. Und einfach diesen Spaß zu haben und dann und die Möglichkeit zu haben, so zu viel zu surfen und irgendwie auch letztendlich in die Dankbarkeit zu gehen.
Mhm.
Und dann zu sagen, hey, ist doch alles voll geil. Und wenn was nicht klappt, dann wird das nächste Mal das klappen. Und wenn, ja, man einen Sponsor verliert oder jemand an wen an oder irgendwie der erste Platz an wen anders geht oder so, dann eigentlich sich für die andere Person zu freuen und sagen, okay, meine Zeit wird schon kommen oder so. Ja, da gibt's schon immer wieder Challenges, aber ich glaube, mit der Zeit lernt man immer besser damit umzugehen.
Wie unterscheidest du zwischen Dingen, die du kontrollieren und nicht kontrollieren kannst? Weil das, also ist mein Lieblingsthema, weil ich finde es so schwer, weil ich denke, also im Meer ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, das abzustecken, aber vor allem in zwischenmenschlichen Situationen, finde ich, gibt es so eine riesengroße Grau-Area einfach, weil ich denke immer, man könnte noch die eine Person anrufen und wenn man die Nummer nicht hat, dann kann man noch jemanden fragen, der vielleicht die Nummer hat. Also weißt du, ja, vielleicht ist es gerade gefühlt aus meiner Kontrolle, aber gibt es nicht doch irgendeinen Hebel, den ich noch drehen könnte?
Ja, ich weiß, was du meinst. Die Frage ist halt auch, ob man, was es letztendlich auch geht, geht es jetzt hier um Perfektionismus sozusagen, irgendwas perfekt zu machen oder einfach mal auch mit den 80% so okay zu sein und zu sagen, ey, so, ich kann auch nur so viel an einem Tag leisten und ja, ich könnte noch mehr trainieren oder ich könnte noch einen Instagram-Post mehr
ja,
machen.
So zum Beispiel, so. Ja.
Aber ich glaube, da geht es dann eigentlich darum, einfach auch nicht immer das noch mehr, sondern einfach so, hey, ich mache schon eigentlich voll viel und es ist eigentlich schon alles ziemlich cool und ich gebe mir jetzt aber auch mal die Zeit, Pause zu machen und habe dann auch kein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt heute eine Pause gemacht habe oder aufgehört habe oder heute nicht mehr trainiert habe und dann einfach genau in diese Klarheit zu kommen, nee, ich habe genug getan. Und du trainierst ja auf was hin, jetzt auch zum jetzt auf jetzt Sport oder leistungsbezogen. Und wenn du dann während dem Training kannst du natürlich schon, also da musst du dir eben schauen, okay, wie viel trainiere ich jetzt noch, wann gebe ich mir eine Pause. Wenn du dann aber in dem Wettkampf bist, dann darfst du dir eben auf keinen Fall mehr die Frage stellen, oh, was hätte ich noch machen können und ich hätte jetzt noch einmal mehr ins Training gehen können. Nee,
weil auch nicht, wenn du ausscheidest, auch nicht, wenn du eben dein Ziel, keine Ahnung, nicht erreichst. Und dann nochmal in die Analyse gehst.
Natürlich ja, das danach. Ich. In die Reflexion. Da kannst du dann, okay, muss ich, was ist mein Ziel? Will ich jetzt diesen Trick beim nächsten Wettkampf stehen? Will ich die Performance hinlegen? Okay, was muss ich dafür machen, dass mir nicht mehr diese Fehler passieren? Aber wenn du da stehst oder kurz bevor du dran bist, da darfst du eben auf keinen Fall dann in den Kopf gehen und sagen, oh, was, ja, was irgendwie genug. Die andere ist jetzt irgendwie so gut und jetzt müsste ich da eigentlich, ich hätte noch mehr machen müssen, weil in dem Moment musst du eigentlich voll in dem Mindset sein, hey, ich kann das, ich schaff das, ich habe alles gegeben im Training, so, jetzt ist my time to shine.
Ja.
Und danach, danach kannst du dir Videos nochmal anschauen, kannst alles bis ins kleinste Detail analysieren und schauen, okay, wie, was musst du jetzt in deinem Training ändern, damit dir die und die Fehler nicht nochmal passieren?
Ist eigentlich auch das gleiche Mindset, das man im Unternehmertum braucht, oder nicht? Weil da kommt und geht auch alles in Wellen. Da sind Dinge, die sind nicht in deiner Kontrolle, die dich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen. Und man muss ja trotzdem wieder auf das imaginäre Board aufsteigen, um ja das Unternehmen am Laufen zu halten, oder?
Ja, also ich merke da super viele Parallelen, seitdem ich auch eben diese Surfboard-Marke gegründet habe und was da einfach auch, was für ein Auf und Ab das ist im Unternehmertum, auch wie du da auch immer wieder neuen Emotionen ausgesetzt bist und Angst und Frustration und dann aber auch wieder Erfolge hast und ja, und dann da aber einfach auch einen klaren Kopf behältst oder dich auch immer wieder neu anpassen kannst, was ändert sich im Markt und so. Weil da sind eben auch, du kannst so ein gewisses Forecasting machen, was du ja auch beim Wellenreiten auch machen kannst. Da kannst du dir Wetterkarten anschauen. Aber wie es dann in dem Moment also wirklich ist oder was sich dann wirklich ändert, so, da musst du halt dann irgendwie schnell aufspringen, agieren, agil bleiben und auch ja, das ist, du hast ja auch im Unternehmertum Competition sozusagen.
Natürlich.
Darfst dich da auch nicht unterkriegen lassen, wenn die irgendwie wieder mehr Erfolg haben, deiner Linie treu bleiben und ja, und dann aber auch irgendwann sagen, nee, okay, ich habe jetzt auch genug getan, der Tag ist auch nur so und so lang und wenn, wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr. Also.
Du machst es aber nicht alleine, du hast einen Partner, einen Shaper. Ich habe das gegoogelt, dachte, krass, muss ich auf jeden Fall nochmal von dir hören dann. Also Shape des Boards, dafür ist er zuständig, ja?
Genau, so nennt man jemanden, also ein Shaper, Surfboard-Shaper ist der, der die Boards designt. Früher war das reines Handwerk sozusagen, wo der dann so Schablonen hatte und dann immer so halt, wenn sich die Modelle ausgedacht hat und die dann ja immer wieder so reproduziert hat. Und mittlerweile ist es aber so, dass du die auch am Computer designst und dann mit einer CNC-Fräse fräsen lässt und dann macht der Shaper nur noch das Finish, alles so schleifen und die Kanten und die Rails richtig feintunen und dann wird das Board mit Fiberglas geglast und das macht dann eigentlich auch eh wieder jemand anders.
Okay.
Das machen dann meistens nur so Fabrikangestellte. Wenn es in einer größeren Fabrik ist es gibt aber auch Shaper, so Garagenshaper, die alles von A bis Z alleine machen. Genau. Und den, also ich bin schon für den ganzen Business-Teil verantwortlich und zuständig und er macht halt die Modelle und ist sozusagen in der Fabrik der die Qualitätskontrolle dann auch macht.
Und,
genau, so.
Wie steht ihr im Markt? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das, also ist nur Riverboards, ja? Also nur Rapid Boards?
Ja, also er ist eigentlich auch totaler Experte im Meersurfen. Mhm. Wir machen jetzt auch Boards für Wavepools, zum Beispiel Surftown.
Mhm.
Und Surftown ist ja aber auch wie eine Meerwelle und du kannst auch das gleiche Board surfen in Surftown wie im Meer. Das geht aber bei der Rapid-Welle nicht, da sind die kleiner.
Ah, got it.
Genau, aber unser Hauptfokus auch in der Kommunikation ist auch erstmal die Rapid-Wellen.
Weil das eine gute Nische ist oder weil das ist, was gerade alle wollen?
Genau, also erstmal, wie die entstanden sind, war eben, als ich vom Ocean Surfen ein bisschen mehr zum Rapid Surfen umgestiegen bin, habe ich halt erstmal Boards gebraucht. Es war erstmal schwierig für mich, einerseits für meine Statur, also als Frau, gab es nicht so viele Boards, auch mit einem Performance-Charakter.
Mhm.
Also die waren dann immer sehr träge und so und sehr stabil. Oder trotzdem immer noch zu groß. Und dann, habe ich mit ihm angefangen, Boards zu entwickeln und auch erstmal auf die Distanz. Also er war in Portugal und ich habe ihm Videos geschickt und so. Und er kannte das auch überhaupt nicht, das Rapid Surfen.
Ach, krass.
Ja, und dann haben wir so 3-4 Anläufe gehabt und das vierte war so, okay, wow, das ist es, geil. Und das war auch erstmal nur für mich, also weil ich halt mit den anderen Brands nicht irgendwas gefunden habe, was zu mir gepasst hat, obwohl wir da sogar auch Maßanfertigungen gemacht haben, aber ich habe irgendwie es immer nicht gefühlt und dann bin ich erstmal ein paar Jahre seine Brand gesurft und es war aber auch das Setup war so, er hatte keine Webseite, er hatte damals auch noch so ein, oder damals, also vor 2 Jahren, ein Nokia-Handy, also nicht mal ein Smartphone. Hat so irgendwie gefühlt alle 3 Wochen mal auf eine E-Mail geantwortet. Also gerade so, und wenn
perfekt.
Dann, ich habe dann Frauen mein Board gegeben, hey, musst du mal testen, die fanden es ultra geil, wollten es bestellen und haben dann erstmal irgendwie 3 Wochen keine Antwort bekommen.
Ja, ja.
Und dann haben die mir immer geschrieben, hey, dein Shaper antwortet mir nicht und so. Und ja, dann habe ich
hast du ihm Smartphone gekauft.
Jetzt haben wir gesagt, hey, lass es doch irgendwie zusammen machen. Du machst die Boards, also und wir gründen eine neue Marke. Und genau, und die Positionierung war halt jetzt auch auf jeden Fall am Anfang eben auf das Rapid Surfen. Aber dadurch, dass er die Expertise für Ocean und Wave Pools hat, wollen wir uns da noch nicht also komplett einschränken. Aber es ist, glaube ich, auch smart, einfach erstmal so, das Ziel ist schon sozusagen die Brand für Rapid Surfen zu sein.
Mhm.
Also unser Anspruch ist halt hohe Performance in den Boards, Haltbarkeit. Aber wenn wir uns entscheiden müssten, ist immer die Performance. Und sind da auch ein bisschen hochpreisiger, weil eben unsere Konstruktion auch ein bisschen aufwendiger ist. Und weil wir auch in Portugal produzieren, also wir jetzt nicht irgendwie in Asien produzieren. Mhm. Und weil wir auch viele Maßanfertigungen anbieten oder noch ein eigenes Design ist dann auch und dann dadurch muss das Board auch erstmal produziert werden. was für uns eigentlich auch ganz cool ist, weil wir brauchen jetzt keine großen Lagerbestände und kein großes Investment, um die Boards irgendwo zu lagern, sondern können die immer auf Anfrage produzieren und müssen die Leute ein bisschen warten, aber dafür haben sie halt wirklich ein Board, was perfekt auf sie passt und ihr Design und ja, so funktioniert unser Modell gerade ziemlich gut.
Wo liegt ihr so preislich?
So bei ein bisschen unter 1000 Euro. Ja.
Wenn ich komplett von Scratch ein neu geshaptes Rapid Board mir hole, mit Design?
Ja, mit Design bisschen über 1000. Mhm. Ja.
Und wie viele braucht man so für eine Saison oder wie kann man sich das vorstellen?
Es kommt drauf an, also so als Hobbysurfer, wenn du immer nur an einer Welle surfst, dann reicht eigentlich eins. Vielleicht holst du dir auch noch ein zweites, weil die schon manchmal kaputt
gehen. Pro Saison oder für dein Leben?
Kommt drauf an, wie oft du surfst. Mhm. Vielleicht so 2-3 Jahre, so als Average-Durchschnittssurfer. Wenn wir jetzt jeden Tag surfst und so, dann vielleicht ein bisschen mehr, weil die stehenden Wellen, dadurch, dass sie Wände haben und hinten einen Boden und so.
Ja, klar.
Das ist ja immer noch Fiberglas ist und die Bauweise wirklich halt sich trotzdem bewährt hat, dass das, also mit dem Schaumkern innen, dass das einfach die beste Bauweise ist, die aber trotzdem immer noch so ein bisschen zerbrechlich ist.
Mhm.
Und deswegen, ja, und weil du halt diese Wände hast im Ocean, im Meer hast du halt nicht irgendwelche, also da kannst du schon mal Steine haben und so, aber da willst du eher nicht hin in die Richtung.
Ja, ja.
Und das ist halt beim Rapid Surfen nicht so vermeidbar und deswegen gehen die schon irgendwie schneller kaputt oder vielleicht willst du auch ein zweites Board, damit, falls das einmal in Reparatur ist, dass du dann nicht irgendeine Pause machen musst, aber ja, und Profis oder so oder die ein bisschen ambitionierter sind, und du vielleicht auch an anderen Wellen vielleicht mal einen Wettkampf fährst oder so, da schaust du dann schon, dass du vielleicht noch ein paar mehr Boards hast, mhm, die vielleicht auch auf eine andere Welle angepasst sind, weil die Wellen auch immer sehr unterschiedlich sind. Und ja, ich habe eigentlich jedes Saison irgendwie so 3-4 Boards oder so, die dann nach der Saison auch recht kaputt sind. Aber auch, weil ich zum Beispiel meine Boards noch ein bisschen dünner glase, okay, weil sie dann noch mehr Performance haben. Und mir halt die Performance wichtiger ist und ich dann sage, ja, okay, nächstes Jahr hole ich mir halt wieder neue Boards.
Ja. Okay, als Owner der Brand.
Genau, ich sitze ja auch in der Quelle.
Richtig. Und habt ihr einen Competitor? Einen offensichtlichen Markt?
Ja, das sind, also als ich angefangen habe, war schon ein paar, auch in ein, zwei in dem Preissegment, die aber jetzt nicht so auf dieses Custom eingegangen sind. Und irgendwie in dem Jahr, wo ich dann angefangen habe, da habe ich dann auch viel Marketing gemacht, also auch mit Instagram und auch ja einfach so ein paar Aktivitäten. Und ich habe gefühlt im Jahr drauf, haben die Brands, die schon auf dem Markt waren, dann angefangen angezogen, weil die haben nicht so viel Marketing gemacht davor.
Mhm.
Und dann sind auch noch irgendwie echt einige Brands aus dem Boden geploppt. Und jetzt war gerade so auch im letzten Jahr so ein bisschen Übersättigung, hatte ich das Gefühl.
Ah, spannend,
auch.
Okay.
Ich glaube, jetzt die nächsten Jahre wird es jetzt spannend. Okay, wer kann sich jetzt halten? Wer hat sich so positioniert? Weil jetzt auch die neuen Brands sind natürlich dann auch für die Leute mal spannend. Oh, ich will mal was Neues ausprobieren. Mhm. Und dann filtert sich irgendwann, so auch mit der Zeit merkst du dann, okay, welche Brands bauen auch wirklich haltbare Boards,
ja,
und so. Wo ist auch die Performance richtig geil? Und wer macht halt dann wahrscheinlich auch am Ende das coolere Marketing oder also positioniert, ja, sich besser? Und wer geht unter?
Ist alles.
Geht unter, weil nur gute Boards machen bringt halt auch nichts, wenn die Leute es nicht wissen.
Mhm. Und kannst du sagen, wie viele Boards ihr so im Jahr verkauft?
Also es waren, ich glaube, so um die 100 Boards oder so.
Mhm.
Ja.
Und wie lange dauert das von, ich habe die Bestellung abgeschickt zu, das Board ist bei mir zu Hause hingeschickt worden?
4-6 Wochen dauert das.
Aber ist ja eigentlich schnell.
Ja. Also wir haben auch zum Beispiel hier in München im Santo Loco Surfshop stehen auch ein paar Boards von uns, die man direkt mitnehmen kann.
Ja.
Die sind halt nur weiß.
Ja,
so. Und es ist halt nicht sichergestellt, dass auch wirklich deine Größe dann da ist. Mhm. Aber genau, wir hatten auch ein Jahr lang ein bisschen Stock auf Lager. Aber dann haben wir halt auch gemerkt, also dass ja die Leute halt dann, obwohl es es auf Lager gibt, dann doch lieber die 4-6 Wochen warten. Und ihr eigenes Design dann auch dazu nehmen.
Ja,
ja.
Und,
genau, und uns gibt es jetzt, also es sind jetzt 2,5, fast 3 Jahre.
Mhm.
Also wir sind, also ja. Und ich mache eigentlich auch so den ganzen Business-Teil, mache ich auch alles alleine, mhm, gerade noch. Und manchmal denke ich mir, oh, wenn ich noch mehr Fokus darauf oder so, dann könnten wir noch ein bisschen schneller wachsen. Aber ich habe halt noch die anderen Themen noch. Ja, ich surfe ja auch noch selber aktiv. Wobei sich manche Sachen auch gut kombinieren lassen, weil ich dann eh an einem Wettkampf bin. Ich bin dann selbst präsent, also als Surferin. Und bin ja auch selber eine starke Markenbotschafterin für die Brand selber. Und deswegen kombiniert sich das gerade eigentlich auch noch ganz gut.
Hast du ein Ziel oder habt ihr ein Ziel mit Riverboards? Ihr möchtet 1000 Boards im Jahr oder ihr möchtet 100 Leute anstellen oder so und so viel Umsatz machen?
Also so diese 1000, das ist auf jeden Fall ein Milestone, ich weiß nicht, wann das erreichbar wird. Und so Zahlen, ich will aber schon auch wirklich sozusagen wenn du an Rapid Boards denkst, dass du dann an River denkst, sozusagen. Also wirklich, dass das die, auch wo wir die besten Rider sozusagen auch als Ambassadors haben, das ist so, und ich will auch eine Community einfach aufbauen, dass du so ein Gefühl bekommst, hey, ich surfe ein River, und weil ich auch die Marke versuche, so holistisch aufzubauen, ich gebe auch immer wieder Coachings, so Workshops, wo du musst kein Riverboard surfen, um in dem Workshop teilzunehmen, aber um sozusagen einerseits die Hardware zu bekommen, aber auch die Software sozusagen zu bekommen, um besserer Surfer zu werden und am Ende mehr Spaß zu haben. Also das, genau. Und da auch einfach so ein bisschen mehr noch ein Coaching-System drauf aufzubauen.
Hey, und so spannend, weil eigentlich ist das ja das perfekte Produkt, weil du sagst, so das Gefühl, das du kennst aus deinem Urlaub meinetwegen, das kannst du jetzt in deiner Stadt zu Hause haben.
Ja, also perfektes Produkt, ja. Andersrum, ich denke mir ganz oft, warum habe ich mir Surfboards ausgesucht? Die sind einfach so groß und zum Shipping und zum Handling und das ist jetzt irgendwie nicht was du mal schnell verschickst und so. Und die Produktion ist auch echt aufwendig, so viel Handarbeit dabei. Also das kannst du nicht einfach in die Maschine und so, zack, wir produzieren jetzt mal 100 oder 1000 Stück davon, ne?
Ja.
Und dann ist es auch so, dadurch, dass so viel Handarbeit, passieren dann auch manchmal Fehler und so. Und
keine AI.
Genau. Und da haben wir auch sind wir auch eh schon durch viele Lernprozesse. Aber wir haben auch jetzt in den letzten Jahren echt nochmal viel weiterentwickelt, auch an Material und auch jetzt die Prozesse werden jetzt langsam auch besser, dass es auch nicht mehr so fehleranfällig ist. Wir haben jetzt auch zur größeren Fabrik gewechselt, was auch nochmal ein bisschen besser ist. Also ja, es ist so Step by Step.
Ja, um wieder an den Anfang zu kommen. Ja. Und das ist vielleicht auch der perfekte Start für die zweite Hälfte unseres Podcasts. Wir haben nämlich noch unsere drei Kategorien, die du jetzt randomly, du kannst vielleicht schon ein bisschen was sehen, das sollst du natürlich nicht. Aber du darfst jetzt einfach irgendeine von diesen Döschen öffnen und so machen wir dann weiter.
Okay, dann fange ich mal mit der Mitte an.
Was haben wir?
Wir haben Head Coach.
Spannend. Das ist die Kategorie, in der du uns hoffentlich erzählen wirst, wer oder auch was für dich in deinem Leben in besonders toughen Momenten oder über die gesamte Dauer hinweg als ein Head Coach agiert hat.
Also, Also,
oder an wen wendest du dich, wenn es tough wird?
Also ich glaube, es ist schon meine Familie, meine Eltern. Also eine Zeit lang war auch so mein Vater richtig tief drin im Surfen und hat sich alles, also auf Instagram und von der World Tour und sich alles angeschaut und war irgendwie teilweise besser informiert als ich und war da auch wirklich sehr supportive. Und hat mich auch, also als ich dann in Australien war und so überlegt habe, boah, soll ich zur deutschen Meisterschaft fahren oder nicht, weil es ist halt super viel Geld, von Australien da zurückzufliegen. Und dann war er so, hey, mach das. Und hat mich da irgendwie motiviert, das zu machen. Und dann, bin ich da zwar nur Dritte geworden, aber das hat mir auch nochmal genug Punkte gegeben, um dann Platz 1 in der Rangliste zu sein. Und das war schon. Also meine Familie, ich hab ein super closes Verhältnis auch zu meiner Schwester. Also ich habe da eigentlich immer viel Unterstützung auch bekommen. Auch wenn ich, wenn ich nicht wusste, wie es weitergehen soll oder so. Also bin ich schon auch immer viel in Austausch mit denen gegangen.
Mhm.
Ich glaube, ich habe eigentlich auch nie den Druck von denen gespürt. Es war eher andersrum, dass ich mir den Druck selber gemacht habe und irgendwie auch studieren wollte, guten Abschluss haben, irgendwie, wo ich dann auch selber manchmal in deren Struggle war, weil ich habe immer so, ja, Surfen ist so dieses, ja, Laid-Back-Leben und haben die überhaupt, können die auch was, sind die überhaupt schlau und so. Mhm. Und ich hatte immer so den Anspruch, ich will auch was, ich habe, oder nicht den Anspruch, aber irgendwie so den Druck, den ich mir selber gemacht habe, ich muss auch was Richtiges machen und so.
Mhm.
Nur Surfen wäre für mich auch, glaube ich, zu wenig. Ich liebe halt so, an Projekten zu arbeiten, irgendwas,
ja.
Also mir Strategien zu entwickeln. Also ich rutsche auch immer wieder auch nebenbei jetzt in Projekte rein, die teilweise auch viel zu viel sind. Aber und das war auch so eine Zeit lang, wo ich dann auch, als ich das dann sozusagen hauptberuflich auch gemacht habe, das Surfen, erstmal auch eine Zeit gebraucht habe, um wirklich zu mir einzugestehen oder sagen zu können, hey, ich mache das jetzt hauptberuflich, ich bin jetzt Profisurferin.
Mhm. Weil
natürlich auch ich dann immer so, ja, aber ich bin da so reingerutscht und so, ich bin ja gar nicht so gut wie die internationalen Surferinnen. Und ja, jetzt merke ich irgendwie aber auch andersrum, wie, also einfach, was ich da erreicht habe und wenn ich das Leuten erzähle, wie sehr das Leute inspiriert und und wie schön es eigentlich ist und ich muss jetzt auch nicht irgendwie die Nummer eins auf der Welt sein, um trotzdem inspirieren zu können.
Das stimmt.
Ja. Ja. Also Head Coach, ich denke, ja, meine Familie.
Guter Head Coach,
ja.
Auf jeden Fall schön. Und ich weiß noch, oder denk an 7 verschiedene Situationen zurück, es macht so einen Unterschied, ob man das Backing von zu Hause hat, weil das gibt einem einfach so eine Ruhe und so eine Sicherheit. Und vielleicht nochmal dann eben so den Push, den man braucht im Moment des Zweifels oder so. Das ist
ja schön.
Nice, vielen Dank. Dann nimm doch mal die nächste Bubble.
Die nächste Bubble. Das ist der Shoutout.
Das Shootout.
Shootout.
Das habe ich vorbereitet.
Ja.
Das ist eine kleine Schnellfragenrunde.
Mhm.
Du darfst schnell oder langsam antworten, je nachdem, wie es sich gerade gut anfühlt. Lieber Rapid Surfen oder Ocean?
Oh, keine Ahnung. Was interessiert denn die Hörer mehr, meinst du?
Nee, das ist nur dein Bauchgefühl, dein Herz.
Dann gehen wir mal in Ocean.
Ja?
Ja.
Weil?
Oh, das ist nochmal eine stärkere emotionale Verbindung. Das Ocean Surfen, das ist einfach nochmal, wenn du so eine Welle im Meer reitest, das ist schon nochmal intensiver vom Gefühl. Auch länger teilweise. Also ich liebe auch Rapid Surfen. Für mich ist es auch ein mega cooles Tool und so. Und auch hier das, also in Deutschland mehr zu machen. Auch die Wettkämpfe auf Rapid-Wellen sind auch, also finde ich viel mehr exciting, auch als Sportler, als wenn du da irgendwo im Meer draußen bist und irgendwie gar nicht so die Stimmung hörst. Und,
stimmt, ja, krass.
So, und deswegen.
Cool.
Vielleicht kannst du es ja mixen.
Ja, klar, du darfst alles mixen. lieber Surfen oder lieber Speakerin?
Surfen.
Ja, über das Speaker-Sein noch gar nicht so richtig gesprochen, aber da hast du dich dann eben im zweiten Schritt reingefuchst, oder? Und dir das nochmal so aufgebaut und eben das, was du aus dem Surfen lernst, nochmal, keine Ahnung, überträgst in den Alltag eines jeden.
Ja, also ich mag das schon auch super gerne, meine Geschichte zu erzählen und auch auf einer Bühne zu stehen und so und auch dann zu merken, was ich eigentlich mit meiner Geschichte für Emotionen auslöse. Also das ist schon richtig cool. Aber vielleicht auch was noch was Neues ist und ich mich da jetzt auch, das habe ich vor 2-3 Jahren erst so richtig angefangen. Und also das Surfen einfach. Die sportliche Aktivität, also die gibt dir schon ziemlich einen Adrenalinkick teilweise. Mhm. Und also ja, ich glaube, das Surfen macht nochmal ein bisschen mehr Spaß. Obwohl ich auch die Keynotes voll cool finde.
Ja. Kam richtig rüber. Ja. Jetzt nochmal die Frage dann. Lieber Surfen oder lieber Surferin oder Founderin?
Also im Moment macht mir auch das, also alles, was mit dem Business zu tun hat, super viel Spaß. Also,
wenn wir so ein bisschen, wo du gerade gesagt hast, quasi cooler Laidback-Lifestyle oder man hat was in der Birne, ne?
Ja, ich meine, du kannst auch als Surfer parallel, also das ist ja immer so, wenn du dich sehr auf einen Sport fokussierst, dass du dann sehr in dem körperlichen Tun bist.
Klar.
Und ja, aber ich glaube auch, das jetzt einfach so eine Marke aufzubauen und da sind so viele neue Learnings und ich glaube, beim Surfen ist bei mir die Lernkurve jetzt ein bisschen abgeflacht, weil ich schon so weit oben bin.
Ja,
und
dann
sind die Erfolge oder die, wenn ich jetzt irgendwas Neues lerne, das ist so minimal.
Ja.
Und ich habe auch schon so viele Wettkämpfe gewonnen. Ich habe auch irgendwie, wie gesagt, wie am Anfang, ja, jeden Wettkampf, den es gibt, also vom Format schon mal gewonnen. Jetzt nicht irgendwie jedes Jahr oder so. Aber ja, und dann ist es irgendwie so, okay, was ist jetzt so die neue Challenge? Und da irgendwie dran zu bleiben. Und dann irgendwie, okay, jetzt fangen an, die Juniors nachzukommen. Und dann irgendwie noch den Drive zu haben. Also ich liebe es immer noch sehr, aber diese unternehmerische Tätigkeit und ich bin auch in Berlin in einem richtig coolen Startup-Freundeskreis drin mit super vielen Gründerinnen, Gründern und das ist irgendwie jetzt gerade so ein neues Spielfeld,
cool.
Wo ich auch so viel lerne und deswegen würde ich mich da gerade, ja.
Cool, ja. Hättest du gerne früher angefangen zu surfen?
Ja, schon, aber was ich auch gelernt habe, immer dieses Zurückblicken oder irgendwas zu bereuen, so macht eigentlich überhaupt keinen Sinn und keiner weiß, was passiert wäre, wenn ich mit 8 mit Surfen angefangen hätte.
Ja.
Vielleicht hätte ich es mit 15 Pubertät voll scheiße gefunden. Ja, so.
Und gedroppt, ja,
genau. Gut. Ich weiß es nicht, dann hätte ich vielleicht auch nicht diese inspirierende Story so. Man kann es nicht wissen, deswegen das in die Vergangenheit oder irgendwie hätte ich lieber was anderes. Das ist eigentlich, wo ich versuche, gerade immer, wenn ich in so Gedanken komme, oh, hätte ich mal anders. Mhm. Also man kann ja schon aus Dingen lernen, was mache ich in der Zukunft anders und vielleicht so, warum habe ich nicht früher angefangen, weil der Traum war ja schon früher da bei mir. Ich habe das schon als Kind, ich habe mal so ein Surfboard von meinem Papa im Keller gefunden, der war eigentlich Windsurfer, aber hat halt noch so einen Wellenreiter auch damals sich gekauft, war nicht so gut, aber so, und ich war so, oh, ich will surfen lernen und so. Und vielleicht hätte ich es früher machen sollen, aber was ich jetzt eigentlich daraus genommen habe, ist das Learning, hey, wenn ich irgendwie so fühle, ich will was Neues ausprobieren, dass ich dann, dass ich dann halt sage, okay, ich mach's jetzt auch und ich warte nicht. Und ich weiß noch, dass es gab mal einen Wettkampf, Surf in Style am Flughafen in München.
Ah ja, hab ich schon mal gehört.
Genau, da war so eine stehende Welle aufgebaut. Und die war da schon 3 Jahre, da war sogar im ersten Jahr, also da, als ich mit dem Surfen angefangen habe, einer meiner besten Freunde hat da mitgemacht. Und ich war da sogar mal, aber irgendwie, ich hatte so eine Skepsis oder so Respekt oder ich weiß gar nicht, welche Gedanken, aber so, vielleicht habe ich mich auch nicht getraut und so. Und jetzt einfach das Learning draus zu nehmen, hey, wenn ich irgendwas sehe oder höre, was ich gerne machen würde, dann mache ich es jetzt und warte nicht.
Das ist geil.
So. Und das ist dann eher das, was ich dann daraus nehme und ich sage, okay, hätte ich mal früher gemacht.
Wie wichtig ist Instagram für dich?
Auf Instagram ist für mich Fluch und Segen, weil, also das ist wirklich so, da wo ich jetzt sozusagen das größte Following habe, was ja auch mein so Kickstarter dann für meine Karriere auch war, was einfach diese Plattform ist, aber du rutscht halt sehr in eine Influencer-Rolle als in eine Athletenrolle. Da immer das Mittelmaß zu finden, immer das irgendwie zu bespielen, sich immer an den neuen Algorithmus anzupassen und so. Dann funktionieren alte Formate nicht mehr, dann musst du dir immer was Neues ausdenken. Und und das auch immer irgendwie alles alleine zu stemmen und immer coole Fotos oder coolen Content zu bekommen. Jetzt, also mit dem Rapid Surfen ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, aber im Meersurfen war es so schwierig oder ist es so schwierig.
Klar, muss ja irgendjemand mitschwimmen.
Genau. Und du musst den dann bezahlen für 2 Stunden, dass der da mitschwimmt. Und es kann sein, Bedingungen sind schlecht. Irgendwelche Männer nehmen dir die ganze Zeit die Wellen weg. Dann hast du für eine so ein Foto, was nicht mal geil ist, hast du den dann 2 Stunden bezahlt.
Ja. Ja, tough. Okay. Und die letzte Frage ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Ich kann nicht sagen, ob ich noch aktiv bin, also wettkampfmäßig, weil ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich dachte, okay, jetzt retire ich.
Ja.
Und dann kam mein bestes Wettkampfjahr.
Ja, so. Geil. Aber vielleicht ist das genau, was du brauchst für den Kopf, so dieses freie Whatever, ein Jahr noch.
Genau. So, also ich würde auf jeden Fall mit River an einem Punkt sein, wo ich wirklich ein Team, also Mitarbeiter habe und wo wir einfach wirklich auch eine globale Marke sind, an den verschiedenen Wellen präsent sind und so. Also da habe ich noch große Ziele. Ja, einfach, also so auch diese ganze Expertise, die ich jetzt die letzten Jahre, also als aktive Athletin, als Unternehmerin in der deutschen Surfszene, ich glaube, da ist noch so viel Potenzial, was da einfach noch gemacht werden kann, wie man Dinge professioneller machen kann, erfolgreicher machen kann, sowohl für Athleten als auch Events, als auch ja, auch als im Verband, also so da würde ich auch, und auch Marken, also ich rutsche jetzt sogar schon so rein, dass ich von Marken angefragt werde, die zu beraten, wenn wie sie sich positionieren sollen oder was sie machen sollen, wenn sie in Surfsport einsteigen wollen, sowohl Deutschland, Dach, aber auch global.
Geil.
Und genau, da Das macht auf jeden Fall Spaß, da zu beraten und Strategien zu entwickeln.
Mhm. Ja. Ah, wir sind gespannt auf jeden Fall. Wir werden dich aber jetzt offensichtlich im Auge behalten. Und hier die letzte Bubble, die wir jetzt noch haben, ist der Einwurf. Das Thema, das du uns mitgebracht hast. Was dürfen wir jetzt noch besprechen, Aliska?
Ja, also so ein Thema, was so ich jetzt auch im, also als selber als Athletin, aber auch halt der Surfsport selber, wo das haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, aber eben dieses sich trauen, was Neues auszuprobieren und sich aber auch trauen, sich sichtbar zu machen.
Schön.
Also, weil so auch gerade dieses ganze Instagram und so, das ist ja, das ist nicht nur super viel Arbeit, sondern man macht sich sichtbar, man wird sozusagen öffentlich, man gibt sich ins Gespräch und das ist für viele natürlich auch scary, weil was könnten die anderen Leute denken, so, oder beim ersten Wettkampf mitzumachen, so, was, wenn die Leute denken, ich kann gar nicht surfen, oder sehen, ich kann gar nicht surfen und so, und ich glaube, da einfach die Menschen und auch gerade Frauen zu motivieren, hey, so, es ist so egal, was die anderen über dich denken. Und wenn du das mal machen willst, also, oder irgendwas verfolgen willst, worauf du Bock hast, so, dann warte nicht und habe auch keine Angst, dich sichtbar zu machen, weil ich glaube, wenn du ins Gespräch kommst, nur dann, und das heißt du oder deine Marke oder was weiß ich, oder auch einfach auf einer privaten Basis, also so da, sich einfach nicht scheu sein, sich sichtbar zu machen.
Geiler Einwurf, weil ich da, und für mich ganz aktuell, weil ich da gerade, glaube ich, 4-mal in den letzten 2 Wochen vor allem mit männlichen Business-Kontakten drüber gesprochen habe. In diesem Fall haben wir nicht über Instagram gesprochen, sondern über LinkedIn. Ja. Ist aber sichtbar machen ist auch das. Und das war so interessant, weil die waren total auf dem Trip, zu sagen, okay, LinkedIn ist so cringe geworden, es geht gar nicht, was da gemacht wird, aber ich bräuchte es, weil ich bin der CEO von einer richtig coolen Marke oder ich habe mich gerade selbstständig gemacht und brauche halt irgendwie Credibility, das ist das ja. Und das war so interessant, mit diesen Boys darüber zu sprechen, weil das war, ist natürlich am Ende des Tages irgendwie was Ähnliches.
Ja, total.
Es ist lächerlich, glauben mir die Leute, was ich poste, was soll ich denn überhaupt sagen? Ich habe überhaupt nicht so viele Themen, die ich handfest machen kann und alle, die irgendwas posten, das ist ja eh total egal sozusagen, das ist minderwertiger Content, Hauptsache man ist draußen und ich bin da so, ja, aber du machst es halt oder du bist nicht sichtbar.
Ja, und ich glaube, wenn du dann wirklich erstmal anfängst, deine Werte zu definieren, für was stehst du, was willst du erreichen und so.
Dann ist es auch nicht mehr cringe.
Genau. Ja. Aber wenn du einfach nur, ich will halt irgendwie Follower haben, aber kein Ziel darüber zu haben, dann wird es auch nicht so greifbar. Aber wenn über welches Thema willst du eigentlich oder was willst du eigentlich mitgeben den Leuten? Wie willst du inspirieren? Weil ich glaube schon auch, dass wenn du einfach da keine Qualitätskontrolle hast, in was du postest, dass es auch Negativeffekte haben kann. Ja. Und dann bist du vielleicht sichtbar, aber die Leute denken sich eben, mit der Person will ich jetzt nicht zusammenarbeiten oder so. Vielleicht. Ich weiß es nicht.
Doch. Also du hast es gut gesagt. Das hat für mich gerade auch nochmal voll gerade Klick gemacht. Klar, am Ende des Tages postet man immer irgendwie für Follower. Deswegen macht man es ja. Aber der Purpose ist halt ein anderer. Entweder du sagst, ich brenne für ein Thema und das ist auch wirklich mein Ziel, das Thema einfach publik zu machen.
Ja.
Dann ist es was ganz anderes, als es ist mir eigentlich scheißegal, was ich poste. Hauptsache, ich bin online und irgendjemand klickt auf mein Profil so. Ja, klar.
Ja.
Der Purpose muss stimmen. Der Nordstern so.
Ja, und ich glaube, also gerade wie sich LinkedIn auch entwickelt, vor ein paar Jahren waren die Leute ja noch, die sich da sichtbar gemacht haben, direkt sehr erfolgreich. Jetzt ist es so überfüllt, auch mit die AI, die Bots, das wird immer, also so, wo ich auch schon Freunde habe, die sagen so, hey, also alle die meine Kommentare unter, also die Kommentare unter meinen Posts, siehst du direkt, das ist alles nur noch ein Bot geschrieben, so gefühlt. Echt?
Hatte ich noch nie. Bis jetzt ist es für mich noch eine Legende. Ja, spannend.
Ja. Und da wird auch spannend sein, wie sich die Plattform weiterentwickeln wird, weil man will natürlich nicht alles, dass es nur AI geschrieben ist und so die AIs sich gegenseitig die Posts kommentieren und dann man ja letztendlich gar nicht mehr weiter sichtbarer ist, weil das nur noch in der Sichtbarkeit unter den AI-Bots ist. Mhm. Aber ich glaube, da wird sich schon auch die Qualität dann mehr und mehr herausfiltern und auch der Algorithmus wird noch besser werden, dass er wirklich so, okay, was liken die Leute wirklich, was ist wirklich für sie irrelevant und was ist was ist einfach nur Ramsch und es wird dann auch nicht so gut angezeigt. Mhm. Und da gibt es ja jetzt schon Trends zu.
Aber geiler Einwurf, ich lieb's. Vor allem eben für die Girls. Ja. Ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube fest daran, dass es was bringt, dass es jedem was bringt, wenn man einfach sich eben mit seinen Themen irgendwie nach außen kehrt. Weil das ist authentisch und das ist ja das, wofür man brennt und dafür willst du ja stehen. Und das ist einfach noch nur so eine Verlängerung. Und ich merke das ja selber. Es ist ganz simpel. Ich poste, ich bin in Berlin und ich poste, ich bin in Köln und direkt sagen alle, boah, bist du viel unterwegs. Ne?
Ja.
So, zack. Ja, es ist ganz simpel. Und einfach das, was man nach außen trägt, das shaped, das formt die Wahrnehmung der anderen. Und das kann so ein geiler Hebel sein.
Ja, total. Und einfach dieses, also was für mich da einfach nochmal drunter liegt, ist eben sich das Trauen.
Ja.
Und das ist, also was ich im Surfen erlebe, eben so viele Frauen, die sagen teilweise zu mir, zu meinen Coachings, sie würden so gerne ins Coaching kommen, aber sie sind noch nicht gut genug, um zu mir ins Coaching zu kommen. Oder so, ja, sie würden voll gerne mal ausprobieren, aber so, sie wissen nicht, ob sie es können. So, ja, aber das hey, probier. Und dieses, sie wissen nicht, ob sie es können, ja, ist doch egal. Ist doch scheißegal, ob du es direkt kannst oder da durchgewaschen wirst. So.
Ja.
So, und für mich schwingt immer ganz viel mit dieses, ja, was denken die Leute? Was würde ich denken von denen, die sich bei mir im Coaching anmelden und dann können die noch gar nicht so richtig coachen, surfen.
Surfen.
Und dann bin ich so, ja, aber genau deswegen kommst du doch zu mir ins Coaching und ich versuche die immer zu empowern und zu sagen, hey, es ist viel besser, wenn du am Anfang kommst, wo du noch nicht falsche Sachen eintrainiert hast, als wenn du schon irgendwie 2 Jahre lang dir irgendwelche doofen Muster eingewöhnt hast und dann müssen wir das irgendwie rausschleifen. Und die Message, die einfach da für mich drüber liegt, ist eben, hey, trau dich trau dich Surfen auszuprobieren, auch wenn du es nicht kannst. Hab keine Angst, was die anderen Leute denken. So, ist egal.
Ich lieb's. Und das ist eigentlich witzig, weil meine Folgen enden immer mit nochmal einem Pep-Talk meiner Gäste an unsere Zuhörer. Also, ja, und vielleicht kannst du es jetzt nochmal oder das Ganze nochmal einen neuen Spin geben und zwar sagen, warum muss man sich immer trauen, an seine Träume und Ziele zu glauben und warum darf man nie aufhören, daran weiterzuarbeiten?
Ja, weil du kommst nicht deinem Ziel näher, wenn du immer in einer Komfortzone bleibst. Weil sonst wären ja auch diese Ziele und diese Träume keine Träume. Sonst wäre es ja easy. Und dann könnte es ja jeder machen und so. Und du kommst in diesen Themen nur weiter, wenn du deine Komfortzone verlässt. Und das ist genau das, sich trauen, sich sichtbar machen, es egal zu sein, was die Leute über einen denken. Und also wenn du für was brennst, wenn du irgendwie irgendeine Meinung vertrittst oder irgendwas gerne ausprobieren möchtest und so, dann so ist egal, was die anderen denken und dann probier's und trau dich und verlass deine bequeme Couch und spring ins kalte Wasser und es wird dir so viel geben, es wird dir Spaß bringen, auch das Fehler machen, auch das Fallen so, das ist einfach so. Du wirst merken, welche Schritte du dann machst, auch auf einer Persönlichkeitsentwicklung-Ebene. So, also es wird dir nur Gutes bringen, als irgendwie in der Komfortzone zu bleiben.
Step by step, so wie du am Anfang gesagt hast. Tausend Dank, Valeska.
Gern geschehen, war sehr schön mit dir.